Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt. Guten Tag. Und mit einem historischen Ereignis der bundesdeutschen Geschichte und der Kritik daran. Ein Ausschnitt aus der ZDF-Dokumentation 30 Jahre Mauerfall.
Die Leute, die in Westdeutschland sozialisiert worden sind, haben auch ganz andere Erfahrungen als die, die in der DDR sozialisiert worden. Das muss doch irgendwie mal zur Sprache kommen, ja? Das kann man einfach wegwischen.
Und ob das zur Sprache kommt, in historischen Rückblicken, in den Medien nach 30 Jahren Mauerfall oder ob es da noch Lücken gibt, das schauen wir uns heute kritisch an, hier bei Medias Res. Im Anschluss frönen wir dann dem Hedonismus, da geht es dann ums gute Essen. Dazu also auch gleich mehr. Zunächst aber der Blick in die Geschichte. Es ist die Geschichte von Freiheit, von gewaltlosem Widerstand und von der Revolte gegen ein System der jahrzehntelangen Unterdrückung. 30 Jahre Mauerfall werden diese Woche in Berlin gefeiert. Aber wie viel wissen wir eigentlich wirklich 30 Jahre später über das Leben in der DDR damals? Und wie viel über das Leben, die Herausforderungen und den Alltag in den ostdeutschen Bundesländern heute? Die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen werfen da Fragen auf. Aber auch die Darstellung der DDR-Geschichte in den Medien wird schon lange als einseitig kritisiert. Darüber konnte ich vor der Sendung mit Josa Mania Schlegel sprechen. Er ist in Weimar aufgewachsen, ist Journalist bei der Zeit in Leipzig und Co-Autor des Buches Ostdeutschland verstehen. Und ich habe ihn zunächst gefragt, ob er zufrieden ist mit den historischen Rückblicken, die wir jetzt überall wieder zu sehen bekommen.
Ich muss gestehen, ich habe noch gar nicht so viele Rückblicke sehen können. Und das liegt zum einen daran, dass ich selber hier im Leipziger Zeitbüro damit befasst bin, mir zu überlegen, was wir zu diesen Jubiläen tun. Und wir richten eher den Blick nach vorne und arbeiten gerade an einer langen Liste von jungen Ostdeutschen, die uns Hoffnung machen. Also der Blick nach vorne, auch das kann ein DDR-Jubiläum sein. Es gibt aber eigentlich noch einen zweiten, wichtigeren Grund, warum ich so wenig gucke. Und
kein Interesse?
Ganz einfach, ja. Tatsächlich, so traurig das klingt, dass ich das noch nie getan habe und auch noch nie das Gefühl hatte, dass in dieser DDR-Aufarbeitung irgendwie die Geschichte meiner Eltern oder die Geschichte meiner Familie erzählt wird, sondern irgendwie was anderes.
Sie fühlen sich da also nicht angesprochen und würden sagen, dass es ein eher einseitiger Blick, bei dem einiges ausgelassen wird?
Total. Und ich glaube, das geht nicht nur mit mir so, das geht also vor allem auch meinen Eltern so, der ganzen letzten Generation der DDR geht das, glaube ich, so, was ich so aus Gesprächen raushöre, dass man sich eher davon abwendet. Und was mich jetzt überrascht, auch an mir selber, dass es auch eben uns so geht, uns jungen Ostdeutschen der Nachwendegeneration, die sich davon auch irgendwie nicht angesprochen fühlt. Also für mich geht diese mediale Berichterstattung immer in zwei Richtungen. Das ist einmal so Einheitskitsch, also die Wiedervereinigung als ein rundum gelungenes Ereignis, das es zu feiern gilt, und dann so die ganz böse Unrechtsstaat-Darstellung von der DDR als die Ausgeburt der Hölle und ja, deren Abschaffung dann letztlich eben auch ein rundum positives Ereignis war.
Und was fehlt uns da? Was sind die blinden Flecken in der medialen Repräsentation der DDR?
Ja, vielleicht muss man sich erstmal angucken, was da ist. Also ich war zum Beispiel gerade eben essen mit meinem Freund Tobias, der studiert Medizin in Köln. Und für den und seine westdeutschen Freunde ist Osten eigentlich mit zwei ganz großen filmischen Ereignissen verknüpft. Und das ist einmal Goodbye Lenin und dann das Leben der anderen.
Also so Ostalgie, Kitsch und Stasi.
Ja, genau. Das sind irgendwie die beiden Dimensionen, um die so DDR-Aufarbeitung kreist. Und naja, ganz interessant ist ja auch, dass beide Filme von westdeutschen Regisseuren, ich glaube beide sogar aus Nordrhein-Westfalen gedreht wurde. Also vielleicht erklärt das auch einiges.
Das heißt, es ist ja auch immer entscheidend, wer Geschichten erzählt. Und das sind meistens die Wessis.
Ja, das ist mein Eindruck. Also das ist eben genau im Kino so, habe ich das Gefühl. Das ist aber auch in den Medien so, auch wenn es besser wird. Allerdings wurde ja viel drüber geredet, dass es nicht eine große überregionale Zeitung aus dem Osten gibt, sondern immer nur ganz viele aus dem Westen. Und naja, da ist ja dann zwangsläufig so, dass die Deutungshoheit dann auch im Westen liegt und eben nicht aus dem Osten die Geschichte über den Osten erzählt wird. Außer man bemüht sich und macht ein Büro im Osten auf oder schickt Korrespondenten hin, was ja jetzt immer öfter passiert.
Das war jetzt Werbung auch für die Zeit vielleicht. woran liegt das denn? Warum gibt es da diese strukturelle Leerstelle? Warum wurden Menschen aus dem Osten oder ehemaligen Osten so wenig beteiligt?
Ich glaube, dass man sich zum Teil fürchtet vor dem, was dann rauskommen könnte. Ich glaube, es gibt im Osten einen ganz differenzierten Blick zum einen auf die DDR, dass man also jetzt auch anfängt, darüber zu reden, was alles vielleicht nicht hätte abgeschafft werden sollen, ob das überhaupt alles so gut war mit der Wiedervereinigung. Also eine ganz gefährliche Debatte, wo ganz viel in Frage gestellt wird, auf das man eigentlich total stolz ist. Also die deutsche Einheit hat ja nicht umsonst einen Feiertag. Das will man eigentlich nicht in Frage gestellt wissen. Und naja, dann ist es einfach die Erzählung, die in unserem Land so vorangetrieben wurde von, ja, letztlich eigentlich der CDU als der größten Partei und eben auch der Einheitspartei, die dann ja eben die Geschichte so geschrieben hat, wie sie nun vor uns liegt.
Hat diese fehlende Beteiligung vielleicht auch etwas mit Skepsis zu tun? Also Skepsis den Menschen gegenüber, die in einem totalitären System aufgewachsen sind? Und hält sich diese Skepsis auch heute noch vielleicht?
Natürlich. Also ich glaube, dass dieser 68er-Moment, den sich manche herbeisehen für den Osten, also dass man irgendwie jetzt mal mit seinen Vorgängern, mit den ganzen Unrechtsstaatbeteiligten abrechnet, das ist total fehlgeleitet. Ich finde, diese Aufarbeitung der DDR hat sehr gut stattgefunden, sehr wohl, vielleicht ein bisschen zu sehr. Also wirklich ganz wenig nur übernommen, eigentlich wurde alles ausradiert. Was ich interessant finde, ist, dass diese Nachwendegeneration, also die Kinder der DDR, also ich und meine Freunde hier im Osten, dass wir diese Skepsis aber auch noch abbekommen. Also ich rede da von Dingen wie einen ostdeutschen Dialekt sprechen. Ja, das ist also was man nicht unbedingt mit Kompetenz verbindet. Den trainiert man sich eher ab, wenn man sowas bringen will im wiedervereinigten Deutschland. Aber natürlich auch eine Frage von Wohnort. Also im Osten zu bleiben ist heute immer noch irgendwie ein Bekenntnis. Hier gibt es nicht wirklich die tollen Jobs, nicht wirklich das große Geld. Also insofern wird man da auch zum Wessi gemacht. Oder auf jeden Fall der Ossi wird einem ausgetrieben in dieser Hinsicht.
Sie haben eben gesagt, dass Sie die Geschichten Ihrer Eltern und Ihres Umfeldes nicht in den historischen Rückblicken wiederfinden. Welche Geschichten sind das, die da fehlen?
Also eine Geschichte, die mich in den letzten Jahren eigentlich total interessiert hat, ist die Geschichte der Treuhand. Das ist also diese Behörde, die nach dem Niedergang der DDR damit beauftragt wurde, die Betriebe, die volkseigenen und letztlich staatseigenen Betriebe zu verwalten. Und die haben ja wirklich Kahlschlag gemacht. Also die haben ja fast alles verkauft oder dicht gemacht. Tausende Betriebe, Millionen wurden arbeitslos. Und ich würde also gerne mal einen Treuhand-Thriller sehen, anstatt den nächsten Stasi-Thriller, weil ich glaube, dass in diesem Treuhand-Trauma, was viele Ostdeutsche damals erlebt haben und heute noch mit sich tragen, ich glaube, daraus lässt sich auch ein Teil der Wut und des ganzen Frusts erklären, den wir jetzt wieder bei den Thüringen-Wahlen gesehen haben, der da wieder zutage getreten ist. Der nächste Schritt wäre sozusagen popkultureller in Angriffnahme der Treuhand.
Es ist interessant, dass Sie jetzt auf Wirtschaftspolitik, die natürlich Gesellschaftspolitik beeinflusst, schauen. Denn in unserer Redaktion eben gab es einige Debatten darüber, ob wir vielleicht auch deswegen oder viele Wessis so wenig deswegen über ostdeutsche Bundesländer und das Leben dort wissen, weil zu wenig auf Alltagsgeschichte geschaut wird. Jetzt, aber auch vor allen Dingen damals und man einfach den Blick zu sehr auf Stasi und Unterdrückungsszenarien richtet. Ist denn Alltagsgeschichte etwas, was zu wenig aufgearbeitet ist, Ihrer Meinung nach?
Ja, also allein die Erkenntnis, dass man durchaus ein schönes und gutes Leben führen konnte in der DDR, und ich weiß das aus erster Hand von meinen Eltern, dass das so ging, und auch von meinen Großeltern, das wollen einfach nach wie vor viele nicht wahrhaben, was wahrscheinlich nur zu einem gewissen Teil an, sag ich mal, Scheuklappen oder Ignoranz liegt und zu einem anderen großen Teil daran, was Sie sagen, dass also das Alltagsleben wenig dargestellt wird, wenig vermittelt wird. Also dass diese eigentlich unvorstellbare Sache, dass man in einem Staat, wo man sozusagen eingesperrt war, dass man dort trotzdem gut leben konnte und auch Kinder heranziehen konnte, die es zu etwas bringen. Also das ist etwas, was viele, glaube ich, nicht glauben können und ich finde das auch sehr verzeihlich. Also man hat nun mal nicht immer die DDR-Eltern am Küchentisch sitzen, die haben das erzählen, die habe ich. Aber die würde ich so manchem Medizinstudenten aus Köln auch mal an den Küchentisch wünschen.
Sagt Josa Mania Schlegel, Co-Autor des Buchs Ostdeutschland verstehen und Zeitjournalist in Leipzig. Weg vom historischen Trendthema hin zum kulinarischen. Essen ist das Trendthema der heutigen Zeit. Foodblogs sprießen wie Pilze aus dem Boden und auch beim Besuch einer fremden Stadt muss niemand mehr leer ausgehen. Ein schneller Blick aufs Handy genügt und mit TripAdvisor oder Google-Bewertung kann sich jeder und jede schleunigst zu einem qualitativ hochwertigen Restaurant navigieren. Publikationen wie der Guide Michelin oder der Gourmet gelten zwar als renommierte Klassiker der Restaurant- und Gastrokritik, aber ganz ehrlich, haben Sie das letzte Mal bei der Suche nach einem guten Restaurant dort hineingesehen? Jetzt ist der Gourmet für 2020 erschienen, mit über 1000 Restaurantbewertungen und 800 Seiten schwer. Und über seine Bedeutung konnte ich mit dem Gastrokritiker Ingo Scheuermann sprechen. Ihn habe ich zunächst gefragt, wann er das letzte Mal bei der Suche nach einem guten Restaurant in den Gourmet geschaut hat.
Das letzte Mal kann ich mich gar nicht erinnern, natürlich gestern, als die Ergebnisse präsentiert wurden. Ich schaue immer wieder in den Michelin. Das ist für mich so ein bisschen eine, gerade wenn ich in Städte gehe, die ich nicht so gut kenne, bereite ich mich entsprechend vor, welche Restaurants sind in dem Top-Segment. Und das sind ja die Führer, die das Top-Segment Sterne-Gastronomie, auch die Hauben des Gourmet, sind Spitzenrestaurants, die entsprechend bewertet sind, bereite ich mich vor und habe letztendlich immer meine App dabei eigentlich. Guck aber meistens, wo Tische frei sind, weil Michelin hat jetzt auch mit Book a Table etwas zusammengemacht und da kann man eben auch Tische reservieren.
Haben Sie denn das Gefühl, dass diese Art der Restaurantkritik noch auf der Höhe der Zeit ist oder hat sie mittlerweile vielleicht den Anschluss an die Gesellschaft verloren, die nach Gastronomiebewertung ja eher online Ausschau hält?
Ich glaube, der Mix aus einem Führer, der jährlich erscheint und sozusagen unterjährigen Restaurantkritiken auf Blogs sind durchaus etwas, womit man arbeiten kann. Ich muss da nochmal eine Lanze brechen für den Gusto. Das ist der dritte Führer in Deutschland, der seriös testet und letztendlich etwas macht, was kein anderer macht, nämlich die Restaurantkritiken immer wieder zu aktualisieren, unterjährig. Ja? Und dann einmal im Jahr das Buch herausgibt, aber letztendlich kann man auf der Webseite immer sozusagen den neuesten Artikel beziehungsweise den neuesten Bericht sehen. Ja? Also ich glaube, der Mix aus Buch, Referenz und unterjährig aus dem Internet, wenn ich jetzt mal TripAdvisor oder Yelp, wie sie alle heißen, da bin ich etwas würde ich jetzt erstmal Abstand nehmen davon, weil letztendlich ist das ja genau dieses Phänomen, jeder ist ein Kritiker. Ja? Und da habe ich eben keine seriöse Restaurantkritik in dem Sinne, als dass da Leute schreiben, die von der Sache wirklich etwas verstehen.
Man muss als Gastrokritikerin oder Kritiker ja über verschiedene Fähigkeiten verfügen, über einen feinen Gaumen und auch über die Fähigkeit, den erlebten Geschmack, den Genuss angemessen zu versprachlichen. Wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, kann das eine Online-Community Ihrer Meinung nach nicht so gut leisten wie Fachkritiker.
Sie haben nicht unbedingt diese, in Anführungszeichen, Eichung, die jetzt, wenn man in eine, sagen wir mal, Sitzung des Gourmet oder Guide Michelin reingeht, dass man da versucht, Kritiken auch an entsprechenden Kriterien festzumachen und auch die Restaurant-Tester darauf eicht, dass sie entsprechend ähnlichen Kriterien rangehen. Ja? Und Guide Michelin ist da sicherlich die Ausnahme, dass es gibt nur Fachtester, sprich die eine entsprechende Ausbildung im Service oder in der Küche gemacht haben, sind festangestellte Tester. Gourmet arbeitet in der Regel mit freien Mitarbeitern. Die Redaktion ist, soweit ich weiß, festangestellt. Diese freien Mitarbeiter müssen aber sich auch letztendlich einer gewissen Auswahl, einem Prozedere unterziehen und werden dann entsprechend ausgewählt. Also es geht mehr um Standard, es geht mehr um Eichung. Durchaus kann auf TripAdvisor und bei Yelp etwas Sinnvolles stehen, aber die Masse hat eben nicht in so vielen Restaurants gegessen. Das ist eine gewisse Erfahrungssache eben auch, dass man jetzt sagen kann, die Taube war jetzt vom Garpunkt und vom Produkt her schlecht, weil das Referenzprodukt wird dort und dort gekocht und das muss so und so gemacht werden. Ja, es gibt schon handfeste Kriterien, was Qualität der Ingredienzen beispielsweise angeht oder auch Garpunkte. Bei dem Thema Produktaromenzusammenstellung auf dem Teller kann man dann immer wieder verschiedener Meinung sein, aber da kann man auch Kriterien aufstellen. Passt das? Ist es symbiotisch, was auf dem Teller liegt? Oder macht es überhaupt keinen Sinn? Verbindet es sich zum Ganzen? Wie kreativ ist das? Das sind so die wesentlichen vier Kriterien, die hier herangezogen werden.
Bei Foodblog Abonnentenzahlen von Hunderttausenden, teilweise einer 500.000, muss man ja doch konstatieren, dass die klassische Gastrokritik zumindest Konkurrenz bekommen hat. Vielleicht haben Sie einen Tipp noch zum Schluss, wie die klassische Gastrokritik dann auch für ein modernes Publikum interessant bleiben kann.
Also sie muss aktuell werden, sie muss verständlich werden, sie muss rüberbringen, was die Begeisterung an dem Restaurant, an dem Gericht ist. Darf sich nicht in, dazu neige ich auch manchmal, intellektuellen Höhenflügen messen, sondern muss rüberbringen, warum es sich lohnt, in ein bestimmtes Restaurant zu gehen. Also es hat sich in den letzten Monaten oder kann man sagen 1 bis 2 Jahren herauskristallisiert, dass halt sehr viel über Instagram-Stories von Foodbloggern kommuniziert wurde, wo letztendlich ganz pointiert einzelne Gerichte kurz, aktuell, prägnant mit auch einem Originalton, O-Ton des Bloggers präsentiert werden. Sowas funktioniert momentan sehr gut, weil es halt eine große Community erreichen kann und, sagen wir mal, verständlich, ohne dass man jetzt jegliches Pünktchen und Kreischen und Element auf dem Teller seziert. Und diese Art von Restaurantkritik hat sich, sagen wir mal, zumindest für die breite Masse auf eine gewisse Art und Weise auch deshalb diskreditiert, weil sie halt nicht schafft, die Leute ranzugehen. Ja? Wir haben natürlich insgesamt das Problem, dass wir mehr Leute in diese Gastronomie bringen wollen. Ja? Aber dann muss ich halt dieses berühmte Thema Schwellenangst auch abnehmen. Und das Thema Schwellenangst lege ich nicht ab, wenn ich verklausuliert, intellektuell schwafelnd, jetzt haue ich mir selber einen auf den Kopf, über etwas rede. Sondern man muss kurz, prägnant eine Story erzählen, warum ein Restaurant gut ist und was da das Besondere ist und warum man dahin muss oder warum man nicht hin muss.
Meint der Gastrokritiker Ingo Scheuermann über den Zustand der Gastronomiekritik. Wenn eine gedruckte Zeitung beim Kiosk in der Auslage verschwindet, sorgt das meistens für einen Aufschrei. Sollte das irgendwann bei der Taz so sein, kann man es sich eigentlich auch nicht anders vorstellen. Hinter der Zeitung steht immerhin eine jahrzehntelang gewachsene und eng verbundene Community. Trotzdem bereitet sich die Produktentwicklerin der Taz, Luise Strothmann, schon mal auf den Tag X vor.
Medias Res. 60 Sekunden für...
Ich bin Luise Strothmann, ich bin bei der Taz verantwortlich für die Produktentwicklung der Taz im Netz. Wir haben angekündigt, dass wir uns darauf vorbereiten, dass der Tag kommt, an dem wir keine tägliche gedruckte Ausgabe mehr haben, weil wie bei anderen Tageszeitungen die Auflage runtergeht und wir deshalb dann nicht sozusagen Geld lassen wollen, sondern bereit sein wollen für den Zeitpunkt, wo wir dann als Wochenzeitung und in der täglichen Tageszeitungs-App und online auf taz.de unseren Journalismus machen. Wir haben auf jeden Fall eine Besonderheit, die das für uns irgendwie auch vielleicht einfacher macht, diesen Schritt zu gehen. Und zwar, wir sind schon immer ein Medium, das unterstützt wird von einer Community. Diese Leute, denen ging es um unseren Journalismus. Die wollten unabhängigen, kritischen Journalismus ermöglichen. Und deshalb ist sozusagen dieses Trägermedium, dieses Journalismus, glaube ich, nicht ganz so wichtig wie woanders. Natürlich ist es schon wichtig, es gibt diese Gewohnheiten, die sich daraus entwickelt haben. Aber sie sind sozusagen bereit, den nächsten Schritt mit uns zu gehen, weil es ihnen um was geht, nämlich um diesen Inhalt.
Rechtsextreme Attentäter, ein starker thematischer Schwenk jetzt, sind meistens frauenfeindlich. Ihre Verankerung in der gesellschaftlichen Mitte finden sie im rechtskonservativen Spektrum. Denn auch dort ist Antifeminismus ein gern bedientes Thema, besonders wenn es um Abtreibung geht. Um das genauer unter die Lupe zu nehmen, blicken wir jetzt in die USA. Dort hat sich Sinje Stattlich die Berichterstattung von 3 großen Nachrichtensendern angeschaut. Mit dabei natürlich auch Fox News.
Wenn Donald Trumps Lieblingssender Fox News über Abtreibung berichtet, dann klingt das so. Well, the culture of death is on the march across America and in the world, in case you haven't noticed.
Saying women can carry a child all the way to the day of birth and then decide not to have that baby.
Grisly, macabre efforts in New York, Virginia and elsewhere to essentially legalize infanticide.
Eine Kultur des Todes, Frauen, die erst bei der Geburt entscheiden, ein Baby abzutreiben und Gesetze, die Kindesmord erlauben. Nichts davon stimmt, doch solche Ideen würden die öffentliche Debatte in den USA bestimmen. Und sogar als liberal geltende Sender wie CNN würden ein solches Framing teilweise übernehmen. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest die Forscherin Sharon Kahn in einer neuen Studie für den kritischen Medienwatchblog Media Matters. Wir haben bei Fox viele zugespitzte Behauptungen über Kindesmord oder Spätabtreibungen gefunden, die danach nicht nur Donald Trump, sondern auch CNN und MSNBC aufgegriffen haben. Das Publikum konnte die andere Seite nicht genügend hören, was nötig gewesen wäre, um diese Falschinformationen zu widerlegen, sagt Ken in einem Radiointerview. Ihre Studie, die die Berichterstattung der drei großen US-Fernsehsender über den Zeitraum von einem Jahr untersucht hat, zeigt, Fox News dominiert die mediale Debatte mit großem Abstand. 63% aller untersuchten Berichte kamen von dem Sender, nur 22% von MSNBC und 15% von CNN. Und diese wenigen Berichte der liberalen Sender hätten dann oft die Zuspitzungen von Fox übernommen. Bei MSNBC hat die Forscherin 40% Falschaussagen gefunden, bei CNN 67. So wie diese über Abtreibung kurz vorm Durchtrennen der Nabelschnur, das Töten bereits geborener Babys oder Kindesmord.
Abortion up until the time you cut the umbilical cord.
The baby's still alive and you're talking about killing a child that has already been born.
You called it infanticide.
Wenn diese Studie auch nicht mehr als eine Momentaufnahme ist, passt sie doch ins größere Bild, sagt Katie Woodruff von der University of California. Sie hat über längere Zeiträume Berichterstattung über Abtreibung erforscht.
The American public is horribly misinformed about.
Das amerikanische Publikum ist fürchterlich falsch informiert über Abtreibungen. Unsere Medienlandschaft ist, wie unsere Politik, extrem parteiisch und gespalten. Und Fox News erzählt seinen Zuschauern die Geschichte, die sie hören wollen. Eine Geschichte von Bedrohung, Zwang und allen möglichen düsteren Praktiken, von denen keine einzige in diesem Land wirklich stattfindet. Doch es geht nicht nur um die sensationslüsternen Fox-Geschichten. Woodruff hat vor allem zu Zeitungsberichten geforscht. Ihre letzte Studie untersuchte Artikel von New York Times, Washington Post und der Nachrichtenagentur AP. Meistens, wenn über Abtreibung berichtet wird, geht es nur um politische Kontroversen und überhaupt nicht um den Eingriff an sich. Wirkliche Geschichten von Frauen werden fast gar nicht erzählt. Stattdessen fokussieren sich Medien dann auf die extrem seltenen und tragischen Fälle, in denen die Frau entweder stirbt oder schwere Schäden davonträgt. Die Journalistin Jennifer Gerson schreibt über ganz normale Frauen, die abgetrieben haben. Ihre Geschichten erscheinen vor allem in Frauenmagazinen. Berichterstattung über Abtreibung ist für sie immer eine Gratwanderung. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Medien so sehr ausgewogen berichten wollen, so nach dem Motto, der eine hat dies gesagt und der andere hat das gesagt. Aber wenn die eine Seite etwas faktisch Falsches sagt, dann ist das ein Problem. Reporter müssen einfach ihre Hausaufgaben machen und sicherstellen, dass sie die Dinge medizinisch korrekt berichten und nicht, weil sie absolut ausgewogen sein wollen, am Ende falsche Informationen wiederholen. Warum die liberalen Sender bei falschen Informationen auf Fox News nicht stärker dagegenhalten, das hat die Media Matters Studie nicht untersucht. Sie hat vor allem die Aussagen zur Abtreibung gezählt und dabei den Begriff der Falschaussage sehr streng definiert. Auch wenn das die Ergebnisse vielleicht ein wenig verzerrt, bleibt der Appell an andere Medien, sich nicht von Fox News vor sich hertreiben zu lassen. Über die Studienergebnisse hat übrigens keines der großen US-Medien berichtet.
Dafür dann der Bericht bei uns. Polarisierung und Falschinformationen statt aufklärender Medienberichterstattung. Sinje Stattlich über die Berichterstattung über Abtreibung in den USA. Und das war's auch schon mit Medias Res für heute. Gleich folgt der Büchermarkt und dort geht es dann um Kitsungi. So nennt man in Japan die Kunst, zerbrochenes Porzellan mit Gold zu reparieren. Dazu und was das mit westlichen Beziehungen und Liebe im 21. Jahrhundert zu tun hat, erfahren Sie dann gleich mehr im Büchermarkt mit Jan Drees. Am Mikrofon war für Sie bis hierhin Miriam Kitt. Danke, dass Sie zugehört haben.